Es freut mich, dass wir unser Studium aus dem Propheten Jeremia fortsetzen können mit einem Thema, das voller Hoffnung ist. Wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, dass Gott nicht anders konnte, als sein Gericht über Jerusalem zu bringen. Es war einseitiges, es war nicht ein endgültiges, obwohl es für die, die damals dort drin lebten und starben, letztendlich endgültig war. Aber es war nicht endgültig für den gesamten Erlösungsplan. Deshalb sagt Gott durch den Jeremia im Kapitel 31, Abvers 31, siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, so dass ich sie zwingen musste, sagt der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, sagt der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keinen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, beide, klein und groß, sagt der Herr, denn ich werde ihnen ihre Sünde vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Es gibt in der Heiligen Schrift mehrere Bündnisse oder Testamente, die Gott mit dem Menschen macht. Und hier spricht er von einer Zeit, wo ein neuer Bund gemacht wird, besser gesagt, wo ein Bund endlich mal funktionieren wird. Und damit wir verstehen, den Gesamtblick über die Bündnisse, müssen wir wissen, um was es immer geht in dem Gesamtbild Gottes in der Erlösung des Menschen. Und auch wenn wir uns immer wieder wiederholen, und ich mag es manchmal nicht, dass man immer wieder das Fundament neu setzen muss, das heißt, wieder erklären muss, weil wir uns sehr häufig in unserem Bibelstudium, in unseren Studienheften nicht nach einem, sage ich jetzt, höheren Ziel ständig streben, sondern wir setzen immer wieder das Fundament aufs Neue, aber wir kommen nie dazu, den Aufbau fertig zu bringen. Und mein Ziel wäre es, weil nur so gibt es Fortschritt und Wachstum, dass man, wenn man das Fundament gelegt hat, dann den Aufbau tut und dann, wenn man den Aufbau gemacht hat am Haus, dann kommen irgendwann mal das Dach und irgendwann mal hat man die Konstruktion beendet. Aber lasst uns dennoch in dieser Stunde noch einmal schauen, wie die Grundlage aussieht. Und vielleicht können wir auch ein wenig weiterkommen, als nur immer wieder Grundlagen legen. Es sollte an sich selbstverständlich sein, dass wir die Bündnisse verstehen. Aber in der Christenheit gibt es eine Menge Durcheinander zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und man sieht nicht, was mit alt oder mit neu gemeint ist. Und ich würde das vorausschicken, dass mit neu ist nicht in dem Sinne was Neues gemeint, im Sinne eines neuen Bundes, der nicht schon vorher da war, sondern das Neue ist, dass es sich erfüllt. Das ist das Wort, das ich mit neu verstehe. Und mit alt, das tut man weg, weil es ja nicht in dem Sinne galt, es sollte nur ein Bild sein, nur ein Zeichen sein. Es hatte nicht den Inhalt, die Kraft, das zu vollbringen, wozu es nötig ist. So lasst uns deshalb mit alt und neu uns nicht sehr durcheinander kommen, sondern lasst uns schauen, um was geht es in diesem Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Und ich möchte das wie immer malen und zeigen, damit wir es verstehen. Hier ist der Anfang. Der Anfang der Schöpfung, wenn man so will, oder der Anfang, wenn man so will, des neuen Bundes. Er tritt in Kraft in dem Moment, wo Adam und Eva gesündigt haben. Hier sind sie in einem sündigen Zustand und Gott sagt, ich habe für euch eine Lösung, aus diesem sündigen Zustand herauszukommen. Was hatte zu dem sündigen Zustand geführt? Und das möchte ich hervorheben. Zum sündigen Zustand hat geführt das Misstrauen. Das Misstrauen in Gott. So, Misstrauen in Gott führt zur Übertretung des Gebotes. Des Gesetzes. Und die Übertretung des Gesetzes führt dann letztendlich Adam und Eva zum Tod oder alle Menschen. So, alles beginnt im Fall des Menschen durch sein Misstrauen. Hätte Adam und Eva Gott geglaubt, dass wenn sie essen, würden sie sterben, hätten sie nie gegessen. Aber sie haben gedacht, Gott meint es nicht so. Sie haben gedacht, vielleicht ist es ja doch nicht so, wie er es gesagt hat. Aber ich denke, Gott hat sich deutlich ausgedrückt und sie hatten keinen Grund des Misstrauens. Sie haben es aber getan, haben das Gesetz übertreten. Dadurch kam der Tod ins Leben. Das heißt, er wurde eingeführt für den Menschen. Und jetzt will Gott den Menschen aus dieser Situation wieder zurückbringen. Was wäre das Ende? Was wäre das Ende des ganzen Weges? Ich denke, das Ende des ganzen Weges wäre ganz klar die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, weil in Misstrauen zu Gott kann man nicht wirklich gut funktionieren. So, das Ergebnis, das Ende des Bundes wäre völliges Vertrauen zu Gott. Völliges Vertrauen in Gott. Dieses völlige Vertrauen in Gott würde dazu führen, dass der Mensch das Gesetz völlig hält. Es ist so, das Gesetz ist hier ins Herz geschrieben. Wenn es ins Herz geschrieben ist, das heißt, es ist zur Überzeugung geworden. Es ist fest da, dann resultiert das im Leben, im ewigen Leben. Gott macht hier einen Bund und er verspricht Adam und Eva und der Schlange, dass er Feindschaft setzen wird zwischen ihnen. Und er verspricht dort in 1. Mose 3,15, dass jemand kommt, der ein Same von Adam und Eva, letztendlich von Eva, der Same des Weibes, er wird kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihn in die Ferse stechen. Das ist in einem Satz zusammengefasst, der ganze Prozess des Kampfes. Der Mensch kommt aus seiner Not heraus durch einen Erlöser, so dass er am Ende völliges Vertrauen hat. Das ist wichtig, dass wir den Anfang und das Ende verstehen. Für mich ist es immer wichtig zu wissen, worum geht's. Und dass im Erlösungsplan um eine einzige Sache geht. Es geht um das Verhältnis, um das Vertrauen des Menschen zu Gott. Dem, dem ich vertraue, von dem nehme ich. Und wir haben gesehen, dass das Gesetz und die Funktion des Menschen nur in zwei Dingen bestehen, im Nehmen und ihm geben. Und ich kann dem, dem ich vertraue, von dem nehme ich. Und dann bringe ich natürlich hervor das, was ich vertraue. Vertraue ich Gott, dass er sagt, iss nicht von dem Baum des Guten und Bösen, dann werde ich nie essen. Vertraue ich ihm nicht, werde ich essen. Das ist Misstrauen. So, das ist das Nehmen und das Geben. Ich halte mich nach Gott, ich esse nicht. Ich halte mich nicht nach Gott, ich esse. Und das, wonach sich Gott über die ganzen 6000 Jahre immer gesehnt hat, woran er gearbeitet hat, ist dieses Verhältnis zwischen dem Menschen und ihm wieder in Ordnung zu bringen. Es geht nur um dieses Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Und wenn wir betrachten, im ganzen Erlösungsplan, wenn wir 1. Korinther, 2. Korinther 5 lesen und dort gegen Ende des Kapitels kommen, wo der Paulus sagt, wir sind Beauftragte. Und er sagt, lasset euch versöhnen mit Gott. Versöhnung mit Gott bedeutet, ich vertraue ihm wieder. Das ist das Ziel des ganzen Planes, des ganzen Kampfes. Gott braucht mein Vertrauen nicht für sich, aber ich brauche es für mich, damit ich leben kann. Weil getrennt von Gott kann niemand leben. Deshalb kommt derselbe Schreiber, der Apostel Paulus im Hebräerbrief und sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es geht also immer um dieses Misstrauen, was eingetreten ist in den Menschen und die Eliminierung des Misstrauens aus dem Leben des Menschen, so dass der Mensch eins wird mit Gott. Und das ist der Ausdruck des Bundes, den Gott sagt, er ist ein Neuer in dem Sinne, dass er ein Bund ist wo das endlich stattfindet. Wo das endlich passiert. Weil, wenn man genau liest, es kommt die Zeit, dann spricht es dort, es kommt der Tag, wo sich dieser Bund erfüllen wird. Das heißt, wo das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt ist. Und er zitiert und sagt, das Gesetz wird ins Herz geschrieben sein und der Mensch und Gott wird eins sein. Er ist Gott und ich bin sein Kind. Er ist mein Vater, ich bin sein Sohn. Und wenn wir an das Ende der Bibel gehen, in Offenbarung 21, dort sagt es, hier ist jetzt das erfüllt. Gott lebt zusammen mit seinem Volk in Jerusalem. Er und sein Volk sind vereint in einem Vertrauensverhältnis, das nichts mehr brechen kann, für alle Zeit und Ewigkeit. So, um das geht's. Weil Misstrauen brachte gegenüber Gott den Adam und die Eva, dass sie nicht von Gott genommen haben, damit haben sie das Gesetz gebrochen, das sagt, dass man nur von Gott leben kann. Und damit kam der Tod. Aber er kam nicht als endgültig, er kam und Gott hatte eine Lösung. Wenn das Vertrauen wieder gewonnen werden kann, dann können wir wieder eins werden. Und der Mensch hatte deshalb eine Möglichkeit, weil er noch nicht völlig verdorben war, in dieses Vertrauen wieder zu lernen und am Ende mit Gott in einem völligen Einklang, in einer völligen Versöhnung zu sein und für alle Ewigkeit zu leben. So, das ist der Bund Gottes mit dem Menschen. Er ist von Anfang an bis zum Ende geht es immer nur um dieses eine Ding. Wieder versöhnt zu sein mit Gott, wieder im Vertrauensverhältnis zu sein, sich wieder nach Gott orientieren und nach niemandem anders. So, lasst uns nun die Frage stellen, wie komme ich von Anfang zum Ende? Was ist der Weg oder was ist besser gesagt das Mittel, wodurch ich aus einem misstrauischen Verhältnis zu Gott, das mich, ja, ich werde ja so geboren in diesem Misstrauensverhältnis. Wie komme ich da dazu, von dieser Seite, aus diesem Zustand in diesen Zustand zu gelangen? Und das ist das Mittel. Wir brauchen ein Mittel. Könnten wir aus uns selbst uns von dem Irrtum, in dem wir gefallen sind, vielleicht kann ich das hier noch anwenden, der Irrtum, der das Misstrauen in Gott führte zur Übertretung des Gesetzes, das führte zum Tod, und Übertretung des Gesetzes hat dazu geführt, dass der Mensch in einem Irrtum lebt. Und wenn er aus dem Irrtum rauskommt, dann lebt er wiederum in der Wahrheit. So, Irrtum und Wahrheit. So, der Mensch ist nicht in der Lage, in dem Irrtum, in dem er jetzt lebt, von alleine rauszukommen. Weil er sieht ja den Irrtum nicht als Irrtum. Er sieht ihn als Wahrheit. Wie willst du ihn überzeugen? Es geht nicht. Deshalb brauchte Gott ein Mittel. Und dieses Mittel, wissen wir, kommt auch in der Heiligen Schrift in vielen Zeichensprachen vor. Das Mittel ist, unser Heiland ist Christus, der Mensch, ja, der Mensch wird, damit er aus dem Irrtum den Menschen wieder zur Wahrheit führt, aus der Misstrauen zum Vertrauen. So, das Mittel ist Christus. Es gibt aber in der Bibel viele andere Zeichen dafür. Es wird das Blut genannt des Lammes. Es wird das Kreuz genannt. Es wird das Licht genannt. Es wird die Wahrheit genannt. So, wir haben eine Menge Bilder, die uns zeigen, dass man nur von diesem Zustand über das Mittel wieder in diesen Zustand kommen kann. So, das ist ja die Wahrheit, die Gnade. Christus ist das Mittel. Er führt den Menschen wieder zurück ins Vertrauen zu Gott. Weil das ist das Einzige, wozu der Mensch kommen muss, damit er wieder mit Gott eins sein kann, damit er leben kann, damit er aus der Quelle Gottes nehmen kann. So, das Mittel ist Christus. Und gleich am Anfang, als Gott den, als der Mensch fällt in Sünde, sagt er dem Menschen, was er tun soll. Und er gibt ihm sozusagen ein Zeichen des Bundes. Und dieses Zeichen, und weil ich hier nicht mehr den Platz habe, oder vielleicht versuche ich es, er gibt hier ein Zeichen für das Mittel. Und dieses Zeichen für das Mittel ist, er nimmt zwei Lämmer und tötet sie und macht Adam und Eva Kleider draus. Und er sagt Adam und Eva, ihr sollt ein Lamm zum Opfer bringen, das euch erinnert, dass etwas in euch sterben muss, damit ihr mir wieder vertraut. Etwas in euch muss tot werden, das ist der Irrtum, damit ihr wieder in ein Bundesverhältnis, in ein normales Verhältnis zu mir kommt. Und so gibt er dem Menschen das Mittel des Opfers. Und er sagt dem Menschen, bringe mir das so und so und so dar. Und wir sehen das aus der Geschichte von Kain und Abel, dass Abel genauestens gehorcht. Er vertraut also Gott und bringt das Zeichen des Opferns eines Lammes dar. Aber was macht Kain? Warum bringt Kain nicht ein Lamm als Opfer, das Gott so verordnet hatte, als Zeichen, als Bild für das kommende Mittel, für Christus, das Lamm? Warum hat er nicht den Gedanken in sich des Gehorsams, des Vertrauens, dass der Weg zur Freiheit nur einer ist? Nun, Kain misstraut Gott. Und weil er Gott misstraut, sagt er, naja, ich habe ein besseres Opfer zu bringen. Und mein Opfer ist das, was ich denke, richtig ist, Gott darzubringen. Und er bringt von den Früchten des Feldes, er bringt das, was ihn so meint, das Kostbarste für ihn sei, das bringt er zum Opfer. Und Gott nimmt das Opfer Kains nicht an, es fällt kein Feuer vom Himmel und sagt, ja, Kain, das ist Vertrauen, sondern er nimmt das Opfer von Abel an und verzehrt es, indem er sagt, ja, das ist das. Das ist das Mittel, was dich aus dem Misstrauen zu mir wieder herausbringt. Der Kain, der schaut auf sich selbst. Der Kain vertraut sich selbst. Und er meint, er weiß den Weg besser. Die Ursünde ist zu wissen, der Weg ist besser, wenn man sich nach sich selbst richtet. Wobei das eine absolute Unmöglichkeit ist, ist ein Selbstbetrug. Der Kain richtet sich nach seinen eigenen Ideen und misstraut dem Zeichen, das Gott gegeben hat, des Bundes, der Erlösung. Und er bringt etwas anders dar. Damit ist er dann eifersüchtig auf Abel und tötet ihn. Er ist der Erste, der mit Gewalt, ja, mit Gewalt das Leben seines Bruders zu Ende bringt. Man sieht, die Ursünde ist die Gewalttätigkeit, ist das Herrschen wollen über das Leben eines anderen. Es ist mein Weg, ich weiß es besser. Es ist das Vertrauen in sich selbst, das diesen furchtbaren Zustand mit sich bringt. So lasst uns deshalb schauen, im Kampf, um von einem Ende aus dem Misstrauen zum Vertrauen zu kommen, wo sind die Bündnisse, die Gott mit den Menschen macht? Durch die ganze Heilige Schrift. Und lasst uns schauen, wie diese Bündnisse aufgestellt wurden und wie der Mensch sich nach diesen Bündnissen nicht gerichtet hat oder nur wenige haben sich nach dem Bündnis Gottes letztendlich gehalten. So, lasst uns die zwei Grundsätze sehen. Eines, was den, ich sage jetzt mal hier, den alten Zustand oder auch ein Symbol des alten Bundes ist. Und lasst uns schauen, was ist das, was der Neue weiß. Wie gesagt, nichts Neues in dem Sinne ist. Neuen Zustandes. Und es geht natürlich immer um den Menschen. Ja? Gott gibt ihm also ein Mittel zur Verfügung, damit er aus dem Zustand hier in diesen herüberkommt. So, Gott gibt also das erste Zeichen, wir haben es gesehen, mit dem Opferlamm. Der Mensch nimmt es nicht und macht etwas anders daraus. Er setzt auf sein Fleisch, er setzt auf Selbstvertrauen. Und streicht es dann, benutzt das nicht und geht einen extra Weg. Er benutzt das Mittel nicht. Und weil er das Mittel nicht benutzt, vielleicht schreiben wir hier das an diese Stelle, Opferlamm. Und dann benutzt er das nicht, weil er vertraut auf sich selbst, er nutzt was anderes. Er glaubt nicht, dass das der Weg ist zu dieser Erlösung. Er glaubt, es ist ein anderer Weg. Das sind die zwei, wenn man so will, unterschiedlichen Wege des Menschen. So, Gott zeigt über die Geschichte, dass der Weg des Selbstvertrauens des Kain dazu führte, dass in nur 7 Generationen der Mensch so verdorben ist, dass Gott ihn nicht mehr wiederherstellen kann. Das Selbstvertrauen wächst so stark, der Mensch ist so mit sich selbst, vertraut so stark auf sich selbst, dass er von hier nie mehr ins Vertrauen kommen kann. Also, wenn er nicht mehr zum Vertrauen kommen kann, kann Gott nichts anderes mit ihm tun, als er den Tod zu bringen. Und er rettet ein paar Leute. Er bringt den Tod über die Sintflut. Und jetzt kommt nach der Sintflut Gott zu Noah. Und das finden wir ja im ersten Buch Mose im Kapitel 9. Und er sagt dem Noah und gibt dem Noah ein Zeichen und sagt: Noah, der Regenbogen ist ein Beweis, dass die Welt durch eine Sintflut nie mehr untergehen wird. Ist doch ein schönes Zeichen. Er macht, sagt, ich werde dieses Zeichen tun, dass wenn wieder Regen fällt und ich sehe das Zeichen, dass ich mich erinnere, sagt Gott. Er versucht das menschlich den Menschen zu erklären. Regen müsst ihr nicht mehr fürchten, dass die Welt hier untergeht durch Regen. Die Frage ist, was machen die Nachfolger des Noah? Was machen die Nachfolger Noahs? Die Nachfolger Noahs machen es genauso wie die vor ihnen. Sie glauben natürlich nicht, dass Gott die Welt nicht mehr durch eine Flut vernichten wird. Deshalb bauen sie den Turm zu Babel. Sie vertrauen auf was? Es ist ihr eigenes Selbstvertrauen. Sie vertrauen natürlich nicht auf Gott und auf sein Wort, seine Verheißung. Seine Verheißung ist ihnen nicht, das Mittel ist die Verheißung, sondern sie sagen nicht, wir müssen auf uns selbst bauen, wir können das nicht wissen, also lasst uns einen Turm bauen, Babel, einen hohen Turm bauen, dass wenn auch immer welche sind, wo auch immer kommen wird, egal wie hoch die Wasser steigen, dahin können sie nie steigen. Und rein architektisch, tonisch könnte man das ja irgendwo machen. Und so haben die Menschen nicht Gott vertraut, sondern sich selbst vertraut. Sie haben nicht gebaut auf den Bund Gottes mit den Menschen. Gott ist natürlich treu geblieben dessen, was er gesagt hat. Aber der Mensch ist diesem Bund, den Gott mit ihm gemacht hat, untreu geworden. Und dann kommen die Nachfolger Noahs und sicherlich bleibt immer ein Überrest von denen übrig, die Gott dennoch treu sind und im Vertrauen mit Gott gehen. Und dann findet Gott den Abraham, damals noch Abram genannt. Und der Abram zu ihm kommt Gott auch mit einem Bund und sagt: Abraham, ich habe dich ausgesucht, ich mache einen Bund mit dir. Du sollst werden ein Segen für alle Völker und deine Nachkommen werden sein wie die Sterne oder wie der Sand am Meer. Jetzt steht Abraham da, er hat eine Verheißung. Was passiert mit der Verheißung? Glaubt der Abraham der Verheißung oder glaubt er nicht? Nun, es ist in Gottes Plan, dass wenn er eine Verheißung gibt, dass er wartet. Weil wann lernt man Vertrauen? Wenn die Verheißung sich sofort erfüllt? Oder wenn man sagt, okay, ich habe die Verheißung und ich warte, bis sie in Erfüllung geht. Ich vertraue ihr, ich tue meine Pflicht, ich mache, was ich kann, aber ich misstraue nicht der Verheißung, die mir Gott gegeben hat. Aber so vergeht eine Zeit und die Verheißung erfüllt sich nicht. Gott scheint sich an sein Wort nicht zu halten. Und dann wird der Mensch geprüft, wem er vertraut. Vertraut er Gott und bleibt da stehen und wartet, oder übernimmt er selbst das Ruder und sagt, naja, ich muss es, ich weiß es besser und ich tue es besser. Das ist die große Herausforderung. Und Abraham und seine Frau Sarah, sie schmieden einen Plan. Und der Plan, den sie schmieden, ist nicht gegründet auf die Verheißung, sondern ist gegründet auf sich selbst. Es ist gegründet auf das, was sie können, nicht auf ein Mittel, das sie nicht herstellen können. Nein, nein, sie gründen sich auf etwas, wo sie meinen, fähig ist, die Verheißung herbeizubringen, die Erlösung herbeizubringen, dass die Vermehrung doch letztendlich auch so hinzukriegen. Wir finden den Bericht des Apostel Paulus in dem Galaterbrief darüber, und es ist ein nicht guter Bericht, den er da bringt, über das, was Abraham getan hat. Lasst uns lesen. Ab Vers 21, Galater 4. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd ist durch die natürliche Zeugungskraft geboren, aber von der Freien durch die Verheißung. Was ist der Unterschied? Eines kann ich tun aus mir selbst und das andere kann ich nicht tun aus mir selbst. Das hat einen bildlichen Sinn. Denn diese sind die zwei Bündnisse. Diese sind die zwei Grundsätze, die wir haben auf dieser Welt. Eins vom Berg Sinai, das durch Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Die Knechtschaft, die geboren wurde am Berg Sinai, ist nicht das Gesetz, wie so mancher versteht in seiner, sage ich jetzt mal, oberflächlichen Betrachtung der Schrift, sondern es ist die Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Das ist die Gefangenschaft. Das Gesetz ist nicht veränderbar, das Gesetz muss gehalten werden, damit wir leben. Das sieht man, da hat uns Gott alle Vorbilder in der Natur gegeben, wo das Gesetz verachtet wird des Lebens, der Natur, da hat man mit der Konsequenz des Todes und mit Nachteilen zu rechnen. Und das, was der alte Bund sozusagen ausmacht, ist, dass er den Menschen nicht befähigt. Weil Böcke, das Blut von Böcken und von Stieren oder von Lämmern kann nicht den Menschen das Mittel sein zur Erlösung. Es kann ihn nicht befähigen, Gott zu vertrauen und letztendlich das Gebot zu halten. Weil der Irrtum lässt nicht zu. Denn Hagar bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Bild für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft ist. Eins vom Berg Sinai ist immer gebiert, das ist Hagar. In der älteren Luther-Übersetzung steht hier, der baut auf sein Fleisch und der andere baut auf den Geist. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, seid fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. So, hier ist, die Erlösten alle werden in neuen Jerusalem sein. Und das neue Jerusalem, das nie ein Kind geboren hat, wird letztendlich die alle Kinder der Erlösten haben. Wir aber, Brüder, sind wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber genauso wie zu jener Zeit der natürlich Geborene, das ist der im Fleisch Geborene, wir verstehen manchmal das Reden des Paulus nicht, deshalb sind auch die Übersetzungen alle mit einem gewissen Vorsicht zu genießen, weil wenn man das Konzept nicht verstanden hat, worüber es geht in der Schrift und geht nach Worten, dann hat man eine große Not, weil man versteht letztendlich nicht, worum es geht. Der aus dem Fleisch geborene, verfolgt den, dem vom Geist geboren ist. Weil, wenn wir hier nur sagen, aber genauso wie zu jener Zeit der natürlich Geborene, wisst ihr, es ist auch eine natürliche Geburt, wenn man so will, wenn man vom Geist geboren ist. Es ist auch eine Geburt, die naturgemäß ist. So, aber der im Fleisch geboren und im Geist geboren ist, das sind die zwei Prinzipien. Das Fleisch vertraut auf sich selbst, der Geist vertraut auf Gott und auf die Verheißungen, durch die er errettet wird. Aber genauso wie zu jener Zeit, der aus dem Fleisch geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so geht es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Warum sind wir Kinder der Freien und nicht der Macht? Warum sind wir die Kinder des sogenannten Neuen Jerusalems? Weil wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott unser Vertrauen setzen. Ich hoffe, dass wir das doch verstehen. Der Abraham hat nicht geglaubt. Und deshalb hat er mit der Hagar den Sohn, den Ismael, gezeugt. Dieses war ein menschliches Werk des Selbstvertrauens. Es war nicht gegründet auf die Verheißung Gottes. Deshalb ist das ein Sinnbild für das, was an Sinai geschah. An Sinai geschah dasselbe wie das, was der Abraham tat, nämlich die Leute versprachen in dem Bund dort, den wir lesen, im dritten Buch Mose 24, glaube ich. Aber ihr wisst ja, wo es geschrieben steht. Dort ist dieser, der Bund verschrieben, wo die Leute alle sagen, wir werden Gott dienen. Und der Mose besprengt das Volk und sie alle tun sich unter diesen Bund und versprechen, dass sie Gott dienen werden und sein Gebot halten. Und was ist das Ergebnis? Sie halten es nicht, weil sie sich auf sich selbst verlassen. Sie glauben, sie könnten es aus sich selbst heraus tun und verstehen nicht, dass sie es nicht können. Aber die Geschichte, die wir gesehen haben in Jeremia, zeigt es ganz deutlich. Im Fleisch, in diesem Zustand des Nicht-Neugeborenen, des Nicht-Teilhaftig-Werden der göttlichen Natur, kann kein Mensch das Gesetz erfüllen, weil er nicht Gott vertrauen kann. Er vertraut sich selbst. Deshalb ist das Selbstvertrauen die größte Täuschung des Menschen. Er denkt, er kann aus sich selbst leben. Er weiß nicht, dass wenn er sich selbst vertraut, er letztendlich auf die Grundsätze des Teufels vertraut und sich nach ihnen richtet. Er weiß nicht, dass er ein Sklave ist, dass er in der Sklaverei geboren ist. Aber Gott versucht es ihm deutlich zu machen. Die Israeliten sind abgefallen, sie haben den Bund nicht gehalten und Gott musste immer wieder mit Botschaften der Propheten und mit Gerichten einhergehen, um sie ihnen doch klar zu machen, ihr könnt nicht im Fleisch das Gesetz erfüllen. Und es scheint es, dass es ihm bis heute nicht gelungen ist, dass er Menschen findet, die nicht auf sich selbst vertrauen, die nicht nach ihren eigenen Vorschriften gehen, sondern die Gottes Wort einfach nehmen und sagen, Herr, nach dir richte ich mein Handeln. So, der Abraham bekehrt sich letztendlich. Der Abraham wird zum Vater des Glaubens, weil er jetzt doch vertraut, nachdem Gott ihm sagt, aus Sarah soll dir dein Sohn kommen. Der Sohn der Verheißung ist Isaak, weil wir vertrauen nicht auf uns selbst, was wir können, sondern wir vertrauen, dass wir es nur können durch Gottes Kraft. So, der neue Bund ist das Dahinkommen, zu verstehen, dass ich eine Verheißung habe, die mich befähigt, das Alte zu kreuzigen und das Neue zu tun, nämlich Gott völlig zu vertrauen. Das ist der alte Bund und der neue Bund beschrieben im Hebräerbrief im Kapitel 8. Hier macht die Schrift durch den Geist Gottes deutlich. Im Fleisch, in diesem Zustand, kann niemand das Gesetz halten. Deshalb konnten die Israeliten es nicht tun. Sie haben nicht geschaut auf die Zeichen. Sie haben die Zeichen für, wie soll ich sagen, reell genommen. Aber sie haben angefangen, nicht das zu opfern, was Gott gesagt hat. Sie haben anderen Götzen geopfert. Sie haben ständig sich nach dem gerichtet, was sie dachten, gut ist. Sie haben nicht gesehen in den Zeichen der Opfer, die Gott ihnen gegeben hat, ein Sinnbild, dass sie aus sich selbst nicht errettet werden können. Nein, sie haben es zu einem Sinnbild gemacht, dass sie sich selbst erretten. Damit sind sie nicht die Verheißung eingegangen. Deshalb sagt ihn dort im Hebräer 8 ganz deutlich, dass Jesus, er kam und er wurde der Mittler eines neuen Bundes. Das heißt, er hat erstens in seinem Leben immer auf den Vater vertraut. Er sagt, ich habe nichts aus mir selbst getan. Ich kann nichts aus mir selbst tun. Wir haben das gesehen, Jesus tat die Taten seines Vaters. Damit war er ein Bild seines Vaters. Das ist etwas, was zeigt, dass Jesus seinem Vater völlig vertraut. Und deshalb hat er uns ein Erbteil gelassen. Das ist das Testament. Und er hat uns ein Erbteil gelassen, das sich stützt auf die Verheißung. So wie er überwunden hat durch seinen Vater, so werden auch wir überwinden, indem wir auf ihn vertrauen. So lasst uns das wissen. Durch Vertrauen auf Gott. Durch Vertrauen letztendlich auf das Mittel der Erlösung, das ist Jesus Christus, kommen wir dazu, dass wir wieder im Bund mit Gott leben und im neuen Jerusalem einziehen können. Das ist die Verheißung. Der Hebräerbrief sagt so, der neue Bund stützt sich auf andere Verheißungen. Das heißt, auf Verheißungen, die uns befähigen können, das Gesetz zu halten. Nun kommen wir in unserer Zeit. In unserer Zeit hat die Christenheit das Ganze nicht mehr so, wie es bis zu Jesu Zeit war, getan. Der Grundsatz bleibt zwar das Selbstvertrauen, und im Selbstvertrauen macht die Christenheit heute einen massiven Fehler, indem sie sagen, aha, die Erlösung macht das Gesetz nicht mehr wirksam. Ja, wir sind zwar schuldig geworden, aber das Gesetz wird uns nicht mehr töten, weil das Gesetz ist abgeglichen, man hat bezahlt für unsere Sünden und deshalb wird uns das Gesetz nicht verurteilen. Damit haben wir eine Idee ins Laufen gebracht, die so dem Grundsatz der ganzen Erlösung widerspricht. Die Christen heute kommen im Selbstvertrauen und vernichten das Gesetz, wie wenn es nicht mehr haltbar wäre. Dabei ist dieses Gesetz des Nehmens und Gebens nie veränderbar, auch in der Funktion nicht. Alles in der Welt, alles, was lebt, muss nehmen und geben. Der Geist des Menschen genauso. Und sein Vertrauen zeigt ja nur, von wem er nimmt. Wenn er sich selbst vertraut, meint er, nimmt von sich. Dabei nimmt er vom Bösen und vom Irrtum. Und wenn er Gott vertraut, nimmt er von der Wahrheit und geht in Richtung des Lebens. Wir haben das Gesetz gekreuzigt anstelle. Wir haben das Gesetz gekreuzigt anstelle des Irrtums oder die Sünde. Damit sind wir natürlich ziemlich blind und ziemlich durcheinander. Heute will keiner mehr sagen, ich will mit Gott gehen und ich will die Liebe Gottes, die das Gesetz fordert, ganz ausleben. Aber wenn es um die Liebe geht, dann sagen wir manchmal, ja, wir wollen liebevoll sein. Aber gleichzeitig sagen wir, na, so liebevoll wie Gottes ist, können wir nicht werden. Das heißt, wir können die Liebe Gottes nicht umsetzen, weil es ist ja nicht mal notwendig, das Gesetz ist gekreuzigt. Und mit dem Kreuzigen des Gesetzes, ja, lebt der Irrtum. Deshalb hat Gott eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, es kommt die Zeit. Es kommt eine Zeit, da werden die Kinder Gottes in der Lage sein, ihm ganz zu vertrauen. Es werden Kinder Gottes sein, die werden so eins mit ihm sein, wie dieses Gebot es hier sagt. Das Gesetz wird in ihre Herzen geschrieben stehen. Und wir finden diese Leute. Es sind die, die stehen in der Offenbarung, Kapitel 14, auf dem Berg Zion. Es sind die 144.000. Sie sind es, die die Verheißung des neuen Bundes in ihrem Leben verkörpern. auf ihren Stirnen steht der Name Gottes. So wie der Name Gottes auf der Stirn Jesu stand, als er auf Erden war und er alles getan hat, was Gott getan hat, weil er alles aus Gott heraus tat, so sind die 144.000 der Beweis der Erfüllung des neuen Bundes. Sie sind die, wo Gott sagt, es kommt die Zeit, wo Gott ein Volk haben wird, das wird ihm ganz vertrauen. Das wird ganz stehen auf seinem Wort. Es wird sich nicht mehr gegen Gott entscheiden, ganz egal, was kommt. Es sind die 144.000, die beschrieben werden, als hier ist die Geduld der Heiligen in Offenbarung 14, 12. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesus. Sie sind die Erfüllung des neuen Bundes. Es sind nicht Menschen, die im Misstrauen und in Sünde leben. Es sind Menschen, die in völligem Vertrauen zu Gott leben. Es sind Menschen, in denen die Liebe Gottes zum völligen Ausdruck kommt. Das ist das, was der neue Bund ausmacht. Es sind Menschen, die in ihrem Herzen alle von Gott gelenkt sind, weil sie alle auf Gott vertrauen. Sie müssen nicht einer dem anderen sagen, erkenne Gott, weil ihn jeder aus eigener Erfahrung mit eigenem Leben kennt und ihm hundertprozentig vertraut. Sie sind das Ziel des neuen Bundes. Ja, man könnte sagen, gemessen an der ganzen Menschenbevölkerung sind es nicht viele, die 144.000. Aber es ist ein Volk. 144.000 sind zwar wenige, aber es ist nur einer. Und es sind nicht nur 12. Es sind 12 mal 12.000. Und sie machen ja auch nicht das ganze Israel aus. Sie machen nur die Erstlingsfrucht aus. Sie sind die Erstlingsfrucht. Sie sind die, durch die es, sagen wir so, in diesem Leben, so wie Henoch und wie Elia, erreicht haben, Gott völlig zu vertrauen. Sie sind die Erstlinge. Sie sind die, die erkauft werden von der Erde, die nie sterben werden. Sie gehen durch diese Tage hinweg, die wir gesehen haben. Sie sind, die Jeremia versinnbildet. Sie sind die Menschen, an denen geprüft wird, dass der neue Bund, das Stützen auf die Verheißung Gottes, erfüllt wird. Und sie sind nur eine geringe Menge. Dennoch, so viel hat sich Gott vorgenommen, zu beweisen, dass es reicht, dass der Mensch wiederhergestellt wird. In der letzten Tage dieser Weltgeschichte, deshalb kommt die Zeit, wo dieser Bund sich zeigt. Und sicherlich erfüllt wird es sich mit allen Erlösten aus allen Zeiten, seit Adam, seit Abel, der gestorben ist, bis dahin. Alle werden durch Christus das Mittel, das Vertrauen auf Gott. Sie werden nicht alle diesen Zustand hier auf Erden erreicht haben, aber dadurch ihren Glauben werden sie alle im neuen Jerusalem sein. Eine Zahl, die man nicht zählen kann, sagt die Offenbarung in Kapitel 7, steht dort vor dem Throne Gottes. So, meine Lieben, lasst uns klar machen. Im Leben geht es nur, wem man vertraut. Weil dem du vertraust, nach dem richtest du dich. Vertraust du auf Gott, bist du sicher. Vertraust du auf Geld, bist du unsicher. Vertraust du auf Menschen, bist du unsicher. Vertraust du auf Gott und auf seine Verheißung und hältst dich dran in deinem Tun, dann ist dir der Sieg sicher. Du kannst es natürlich nur so tun, indem du Christus hast, weil er muss ja diesen Irrtum töten. Das Kreuz muss den Irrtum in uns töten, nicht das Gesetz. Das Kreuz muss den Irrtum töten, damit wir denn das Gesetz halten können. Ich möchte ein Mensch sein, der aufgrund der Verheißungen Gottes lebt. Ja, ich muss was tun. Ich muss nehmen und geben, das wird mir nie genommen. Aber ich will das, was ich tue, nicht aus mir heraus tun. Ich möchte es im völligen Vertrauen aus Gott heraus tun. Noch bin ich nicht dort. Noch täuscht mich mein Herz und ich gehe durch den Irrtum des Selbstvertrauens so manches Mal im Eifer des Gefechts und tue nicht, was ich soll und breche das Gesetz. Aber ich möchte eines Tages durch die Gnade Gottes, durch die Kraft, die mein Erlöser gegeben hat, durch sein Wort, hier stehen am gläsernen Meer unter den 144.000 als ein lebendiges Beispiel, dass der Mensch Gott ganz vertrauen kann, dass er es lernen kann, dass die Sünde entfernt werden kann aus seinem Leben, der Selbstbetrug weg ist und er ganz frei ist. Gott für alle Zeit ein guter Sohn zu sein, der im völligen Einklang ist mit seinem Vater. Oh, ich sehne mich nach dem Tag, wo ich mit meinem Vater das erste Mal mich sehe, Aug zu Aug. Dort in der Offenbarung wird es beschrieben, wir werden ihn sehen, wie er ist. Dort zu sein und zu wissen, ihm verdanke ich alles und ihm vertrauen, ist mein Größtes, was ich habe. Und so möchte ich eine Ewigkeit mit meinem Vater leben und mit allen erlöst. Und tun den Willen, das, was er uns gerufen hat. Er hat uns nicht zum Nichtstun gerufen, sondern zum Tun. Aber das wird ein schönes Tun sein, ein eifriges Tun, ein fleißiges Tun. In der Mitarbeit, in der Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn. Das ist der neue Bund. Und ihn möchte ich in meinem Leben erfüllt sehen. Amen.